Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nachdem er letzte Woche eine Pause brauchte und sich unserem Podcast entzogen hat, habe ich ihn heute wieder an uns geklammert, damit die treuen Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer unseres VRM-Podcasts Korte und Rink genauso wie ich wieder in das Vergnügen kommen mit Professor Dr. Karl Rudolf Korte, das politische Geschehen einzuordnen. Deswegen, Herr Korte, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Hallo.
Gerne, mache ich wieder mit. Es war eine christliche Pflicht, an Pfingsten eine Unterbrechung uns allen zu gönnen. Das gehört ja dazu, Kontemplation aus geistlicher Sicht ist sicherlich kein Nachteil, aber das ist für Sie sicherlich auch fremd.
Ich wusste, dass das kommt. Nein, ich wäre über meine geistlichen und religiösen Pflichten über den Schatten gesprungen, unseren Hörern diesen Podcast anzubieten. Ich kann aber auch verstehen, dass Sie sich Ihren geistigen Pflichten widmen mussten und dass wir jetzt aber umso emotions- und akku-energiegeladener in diese Folge starten. Ich will unseren Hörerinnen und Hörern aber nicht den gestrigen Abend vorenthalten, Herr Korte. Grundsituation während des Länderspiels. Wir haben festgestellt, dass wir beide auf der Couch lagen oder saßen. Ich habe gelegen.
Ja, weil die Tickets zu teuer waren, um ins Mainzer Stadion zu kommen.
Ich habe es gar nicht erst versucht. Ich fand mich auf der Couch, war genau mein Platz. Und Sie schrieben mir, Karl ist heute schon gut. Mhm. Und ich schrieb,
Karl Rudolf ist besser.
Das fand ich einen riesen Witz, Herr Korte.
Ja, war ein Witz. Und da ich nicht gleich reagierte, haben Sie mir auch erklärt.
Ja, das weil ich mir nicht sicher war, ob Sie das dann verstanden haben.
Ja. Aber gut, der Lennart Karl war als 18-Jähriger die Überraschung im Team aus meiner Sicht. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir das auswärtige Trikot, das Grüne, auch selbst gekauft habe. Natürlich kein Original, sondern in Ägypten, auch die ganze Familie, die Kinder haben alle damit ausgestattet, also irgendwelche Plagiate. Mit Musiala Nummer 10, dann bin ich eigentlich großer Fan von. Aber der Karl war wirklich frisch, überraschend, mal was Neues. Ne? Also so habe ich ihn wahrgenommen. Und dass er dann diesen wunderbaren Namen trägt, ist doch eine Veredelung des Abends.
Also quasi eine Veredelung von Ihnen beiden. Kann man sich jetzt, könnten Sie sich mit Lennart Karl aussuchen, wer jetzt wen veredelt hat? Obwohl ja. Sie waren vorher da.
Ja, das praktisch das Überraschungsmomentum. Die Finnen hatten sich darauf auch nicht eingestellt. Vielleicht der eine oder andere auch noch nicht von den gegnerischen Mannschaften. Und da liegt ja viel Möglichkeiten. Wir sind ja sowieso jetzt bald alle wieder Bundestrainer zusammen. Da kann man sich schon ein bisschen üben, finde ich, wenn man sowas dann sieht. Also welche Kraft hat das Neue, die Veränderung? Das ist ja genau die Frage, die sich auch politisch immer wieder stellt. Wann sind die Leute veränderungsbereit? Wann sind sie veränderungserschöpft? Und was kann einer eigentlich ausmachen in so einem Team? Und das sieht man an so einem Fußballspiel ganz gut.
Veränderungsbereit, Herr Korte, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, war zumindest für wenige Stunden Henrik Hering. Er wäre nämlich bereit gewesen, sich beruflich zu verändern und Lotto-Geschäftsführer zu werden, bis er von dieser Idee zurückgetreten ist. Ohne jetzt die Personalie Hering zu bewerten, wollte ich nur mit Ihnen nochmal da drauf schauen, was das für eine Koalition heißt, wenn in der ersten Woche so ein Thema aufkommt und darüber dann in der Art und Weise debattiert wird. Das ist ja jetzt schon ein Start mit Schrammen gewesen in Rheinland-Pfalz, oder?
Ja, aus Ihrer Sicht. Ne?
Oh,
ob das die meisten Bürger so sehen, weiß ich nicht.
Ich glaube schon, dass das mit 200.000 Euro und ich bin Lottospieler und die gönnen sich einen Posten, das könnte ich mir schon vorstellen.
Mit dieser Verkürzung, ja. Das ist der Populismus, den ja auch die Chefredakteure immer wieder mit einbringen. Das trägt aber zur Delegitimierung des politischen Systems langfristig bei. Das wissen ja. Sie selbst.
Ja, natürlich, aber jetzt mal. Also das.
Aber wenn man da recherchiert hat, sieht man, dass die ja früher auch schon mal zwei Geschäftsführer offenbar hatten, ne? Die Lotto-Gesellschaft. Also dass ja, das Verfahren kurios ist, da sind wir uns völlig einig, dass da natürlich das von der Lotto-Gesellschaft hätte ausgehen müssen, ein Bedarf Nordrheinland-Pfalz, Südrheinland-Pfalz irgendwie abzudecken durch doppelte Geschäftsführer. Bitte, Politik, besetzt das anders. Das wäre der Normalfall gewesen. Und man wundert sich natürlich, dass ein langjährig verdienter, auch souveräner Landtagspräsident, der sein Amt ja sehr gut ausgefüllt hat, vor allen Dingen im Blick auf die Verteidigung der Demokratie, und den Umgang auch mit der AfD da auch bundesweit Akzente gesetzt hat. Man wundert sich dann, dass er sich, also dass er dafür offenbar bereit war. Das ist das ein bisschen Kuriose an der Sache.
Wobei die Verkettung tatsächlich auch im Nachhinein sich mit so darstellt. Ich hatte mich ohnehin schon gewundert, dass Christian Baldauf bei der Vorstellung der CDU-Ministerriege mit vorgestellt worden ist, weil mir das neu war, dass sowohl der neue ADD-Präsident als auch der neue Lotto-Geschäftsführer dort vorne stehen bei den Teilen des Kabinettes. Am Ende war das natürlich aber sein Vorsprung, weil er dadurch als Gesetz angesehen worden ist und Häring, der dann danach noch nicht kommuniziert wurde, oder der SPD-Part dieser Lotto-Doppelspitze, der dann nachgelagert kam, derjenige war, der dann zurückgezogen hat bzw. weggeschossen worden ist. Das heißt, es war vielleicht auch ein taktisches Manöver der CDU oder von Christian Baldauf, diese Form der Präsentation vorzuziehen, um eben kommunikativ in der Vorhand zu sein.
Ja, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Fehlen mir die Informationen zu, aber...
Deswegen habe ich Ihnen ja ein bisschen was erzählt.
Ja. Mich hat es auch gewundert auf der Seite der CDU. Man ist ja in den ersten Tagen sehr neugierig über Personalentscheidungen, dass diese Auflistung dort gab, weil die Absprachen, sogenannte Nebenabsprachen bei den Koalitionsverhandlungen sind absolut üblich in allen, für alle Organisationen, Institutionen, bei denen eben staatliche Beteiligungen vorliegen oder Mehrheitsverhältnisse, wie auch immer, wird das vorab langfristig geklärt. Was fällt in den kommenden 4 oder 5 Jahren an? Das gab es ja bei Koalitionsverhandlungen bis zum Vorschlagsrecht, Kommissionspräsidenten EU, Bundespräsidenten und so weiter. Das sind alles Nebenabsprachen, nicht die Person, aber wer das Vorschlagsrecht hat zum Beispiel, ist da geregelt. Insofern ist das Ungewöhnliche nur die Veröffentlichung, dass das auf der CDU-Seite stand. Das stimmt. Aber ein Staat ist es, in dieser Woche konstituieren sich die Ausschüsse, also das Parlament wird handlungsfähig und dann gehen die ja erstmal in die Sommerpause und dann werden wir mal gucken, welchen ersten Gesetze kommen. Der Staat insgesamt, aus meiner Sicht, ist deshalb nicht misslungen, nur durch diese eine Aktion.
Wobei bei den Leuten oder bei einem gewissen Teil der Leute, die sich dafür interessiert haben, und da haben sich schon einige für interessiert, was ich auch gemerkt habe in meinem persönlichen Umfeld, dass diejenigen mich auch darauf angesprochen haben, dass was hängen bleibt, ist natürlich, die hätten sich jetzt wieder einen Posten gegönnt, dann doch wieder mit diesem Jahressalär, ohne die Zahl jetzt wieder zu nennen, damit sie mir nicht wieder Populismus vorwerfen, und dass dann diese Selbstversorgungsmentalität quasi das ist, was dann jetzt im Vordergrund stand. Das ist natürlich fürs Image nicht positiv gewesen.
Ja, insofern, die Verteidigung der Demokratie setzt ein, nicht damit nur ausschließlich, dass man sich gegen die Feinde irgendwie wappnet, sondern wir müssen gute Argumente finden für die Freiheit und für die Demokratie. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Und das geht über Gespräche, über Austauschformate, es klar zu machen, was einem das wert ist, so wie wir leben, dass das weiter bleiben kann. Und all das, was da ins Getriebe kommt in der Wahrnehmung, und dazu zählen diese Beispiele, hindert uns letztlich daran, weil es so Vorurteile bestätigt über eine Gesprächsstörung zwischen Regierenden und Regierten, zwischen den Etablierten, die sich etwas herausnehmen, und den anderen, die zuschauen. Und das vergrößert natürlich auch geradezu die Strukturen der Verachtung der Demokratie. Das ist richtig, dieses Beispiel. Aber ich würde es jetzt auch nicht überhöhen, weil es war ja dann auch eine Momentaufnahme, die sich in nichts schnell aufgelöst hat.
Okay, haben wir das kurz abgehakt? Wir haben ja noch ein, zwei andere Themen, die sich in den letzten 2 Wochen ereignet haben, um die wir nicht ganz drumherum kommen. Nicht überhöhen ist ein gutes Stichwort, Herr Korte. Nächstes Thema wäre der vermeintliche Kanzlertausch, über den in der CDU gesprochen wurde oder in der Öffentlichkeit, das weiß ich nicht. Aufhänger war ja ein Satz oder ein Zitat von Hendrik Wüst, das fand ich jetzt erstmal relativ unverfänglich gewirkt hat. Weiß nicht, wie Sie es gesehen haben. Und daraus ja wurde, dass aus dem Unmut der CDU, den ja auch Friedrich Merz als Bundeskanzler schon bestätigt hat, dass es eine gewisse Unzufriedenheit in der Partei gibt, ein Szenario entwickelt werden könnte, wonach ein unbeliebter Kanzler, der ja wirklich keine großartigen Beliebtheitswerte hat, durch jemand anderen ersetzt werden könnte. Jetzt bin ich gespannt, um auch wieder bei der Lotto-Argumentation zu bleiben. War das eine Mediendiskussion, Herr Korte, oder ist das eine handfeste parteiinterne Diskussion bilden.
Das ist eine Mediendiskussion, das ist ja jetzt nicht unerwartet, weil die Parteien sind da doch klug, dass sie wissen, auch vor dem Hintergrund des Grundgesetzes, dass irgendwie so ein Austausch nicht einfach leicht erfolgen kann. Es ist ja offenbar über Medien kolportiert worden aus einer Reise, die langfristig geplant war, die verschoben worden ist nach Polen, der Landesregierung mit anderen zusammen. Auch viele Journalisten waren dabei. Im Moment fällt mir gar nicht mehr ein, was war der Hintergrund, dass es verschoben worden war oder verschoben werden musste. Also viele Monate.
In Gründe.
Ja, und na, es war irgendwie irgendeine Krise oder ein Krieg, keine Ahnung. Ja, und da ist das herauskolportiert worden. Aber das Problem von des Ministerpräsidenten Wüst ist einfach, egal was er bundespolitisch sagt, wie er wann, wie lächelt, wird immer irgendwie in Stellung gebracht zu Merz. Da ist er wie gefesselt. Das ist das Problem. Wenn er keinen Anspruch erheben würde, als NRW-Ministerpräsident bundespolitische Ambitionen zu haben, wäre das auch schlecht. Das hat Hannelore Kraft mal gemacht. Das ist so eine Selbstverzwergung, die in NRW auf dem Wählermarkt auch nicht gut ankommen. Man ist potenziell immer im Rennen als NRW-Ministerpräsident, allein von der Größe her. Das ist die kleine Bundesrepublik. Und von daher muss man auch damit rechnen, dass das auch bis zur kommenden Landtagswahl nicht wirklich aufhört, dieses Geraune. Aber das Interessante ist, dass es auf einen Nährboden fällt, diese Diskussion, dass es tagelang sich dann als Gerücht hält. Und dass am Ende auch das Kanzleramt dazu noch was sagen musste. Weil der Tausch, wenn wir uns das mal angucken, es gab zweimal einen Rücktritt in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war Willy Brandt und Ludwig Erhard, die zurückgetreten sind. Normal, im Grundgesetz ist der Rücktritt gar nicht geregelt als solches. Aber es wäre die Möglichkeit, über einen Rücktritt, der aus Krankheitsgründen oder was auch immer dann erfolgt, dann ist es so, dass der Bundespräsident einen Kanzler ernennt, geschäftsführend, wenn der Alte, normalerweise ist ja nach Wahlen das so, nicht mehr geschäftsführend im Amt bleiben will. Und das ist ja dann oft, wenn man rücktritt, der Grund, weil man eben krank ist oder das Besonderes vorgefallen ist. Und so wäre dann, um das Geschäftsführende aufzulösen, irgendwann ein Vorschlag der Mehrheitsfraktionen dann vorzubringen, dass man einen neuen Kanzler dann wählt. Der andere Weg ist eben, das konstruktive Misstrauensvotum, was ja eine absurde Vorstellung wäre, gegen Merz ein Misstrauensvotum einzubringen von der eigenen Partei.
Es gibt ja immer mal wieder in den letzten Monaten und Jahren Ministerpräsidenten, die nicht ganz unverschuldet mit Ambitionen nach Berlin in Verbindung gebracht worden sind, wenn ich Richtung Markus Söder und Bayern schaue, wenn Sie jetzt auf Hendrik Wüst schauen. Sie haben eben schon seinen Zwiespalt beschrieben. Auf der einen Seite wird ihm das immer automatisch unterstellt. Auf der anderen Seite kann er sich auch nicht aktiv da raushalten, weil er ein wichtiger Ministerpräsident ist. Wenn Sie jetzt auf seine Äußerungen gucken und auf seine Performance, kokettiert er auch ein wenig damit und trägt seinen Teil dazu bei? Oder ist das tatsächlich etwas, was aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen an ihn herangetragen wird?
Also wenn wir uns die Einschnitte angucken in seiner Positionierung gegenüber Merz, gibt es natürlich Markierungspunkte, die aufhorchen lassen. Es war ein Artikel in der FAZ, ein Meinungsartikel, bei dem er sich prononciert für die politische Mitte ausgesprochen hat. Da war Merz noch nicht im Amt.
Meinungsartikel aus der CDU in der FAZ haben ja auch eine gewisse Geschichte.
Ja, ja, genau. Und die Vertretung einer progressiven Mitte, einer Merkel-Mitte als Kernmarke der Union stark gemacht, auch mit so einer Leadership-Konstellation, die eben auf Moderation setzt, unterschiedlicher pragmatische Ansätze mit dem Vorwurf, dass man policymäßig nicht erkennbar ist. Damit muss man dann irgendwie leben. Das war stark prononciert, untergebracht. Und dann erinnern wir uns an die Kanzlerkandidatur von Merz, an diesem berühmten Abend, an dem Wüst in die Geschäftsstelle in Düsseldorf eingeladen hatte, die Pressevertreter, und eben sagte, er kandidiert nicht. Es war gar nicht so großes Thema, aber er kandidiert nicht und er schlägt eben auch von der Größe des Landesverbandes Merz vor. Das war genau ein Abend, bevor die Pressekonferenz des Söder Merz geplant war und wir hören wollten, ob Söder denn verzichtet, sodass der Eindruck entstand, er ist der Kanzlermacher oder er ist der Macher für den Vorschlag der Union. Das war so zwei sehr starke Auftritte, die aber absichtsvoll natürlich erfolgten. Und insofern ist er da immer im Rennen. Aber darüber hinaus im Alltagsgeschehen, wie man jetzt Modernisierung des Staates, Reformen und so weiter voranbringt, wann immer er da was sagen würde, würde das immer als Anti-Merz unter den jetzigen Rahmenbedingungen ausgehen. Also muss man über Bande spielen, cleverer spielen, insofern dann wirkungsvoll sein.
Und das ja aber auch noch über einen sehr langen Zeitraum, weil Merz ja schon angekündigt hat, dass er sich vorstellen könnte, noch einmal anzutreten, je nachdem, wie jetzt seine Regierung weitergeht und wie seine Beliebtheitswerte weitergehen. Und wenn der Druck nicht erwächst, dass das jetzt mit der erneuten Kandidatur vielleicht keine gute Idee wäre, aber wir reden aus der Perspektive von Hendrik Wüst ja erstmal mindestens mal von 2-3 Jahren, wenn nicht sogar dann von +4, bis er dann aktiv sich noch mehr in Stellung bringen würde oder müsste. Das heißt, er hat noch einen Weg vor sich, um dort auch keine Fehler zu machen oder sich eben aus dem Rennen zu schießen.
Na, wir haben ja nach diesem sehr schwierigen kommenden Monaten im Blick auf die kommenden Landtagswahlen Berlin, Schwerin und Magdeburg, dann im kommenden Frühjahr Saarbrücken und Kiel an einem Tag und eine Woche später dann im April Düsseldorf. Und schon damals im Frühjahr war es ja so, dass der berühmte Schulz-Zug, also der Kanzlerkandidat der SPD, angeblich dann in Saarbrücken und in Kiel gestoppt wurde, vor allen Dingen in Saarbrücken. Also darauf zielt natürlich im Moment alles, was aus NRW kommt, und alles andere stellt sich im Moment so nicht. Und das Interessante ist ja, also wir haben ja über Mehrheiten zu machen, über flexible Mehrheiten hier intensiv gesprochen. Da ist einfach das schwarz-grüne Modell interessant da, was die Mitte abbildet, was stark sich nochmal formiert hat, unter anderen Vorzeichen in Stuttgart, was in Kiel ja auch existiert und wahrscheinlich sich auch so fortsetzt unter auch starken, sehr populären Ministerpräsidenten. Das finde ich interessant. Also wie sich offenbar es doch möglich erscheint, sich zu stabilisieren unter den Rahmenbedingungen, dass die Grünen eben wieder stärker werden und zulegen und dann aus der Mitte heraus durchaus auch andere Bündnisse bildbar sind als immer nur diese großen Koalitionen.
Ich habe übrigens von jemandem aus dem Berliner Kreis gehört, dass in Berlin zwischen CDU und SPD auch darüber gemunkelt wird, ob eben diese Abfolge der Wahlen gerade im Herbst, wenn die Stimmung gegenüber der schwarz-roten Regierung noch kritischer werden würde, eine Kabinettsumbildung eventuell etwas Luft verschaffen könnte, dass man den ein oder anderen Minister auswechselt, um im Prinzip nochmal so einen Neustart auszurufen, weil ja die SPD aus den vergangenen Landtagswahlen schon sehr beschädigt rausgegangen ist. Und das wird ja jetzt aller Voraussicht nach nicht riesig besser im Herbst, abhängig auch davon, was mit Manuela Schwesig passiert. Aber Das wird in Berlin offensichtlich hinter geschlossenen Türen auch schon zumindest gemunkelt.
Ja, klar, können Personalien einen Neuanfang signalisieren. Damit muss aber auch dann was verbunden werden. Und man müsste auch wissen, wer das sein könnte, wenn die SPD ihren zweiten Ministerpräsident in diesem Jahr nach Schweizer dann auch Schwesig verlieren sollte. Wäre das natürlich eine dramatische Anzeige. Und in Berlin könnte es ja zu einer Linksregierung erstmals kommen. Auch das ist eine Konstellation. Magdeburg ist vollkommen offen. Das betrifft alle Bundesvorsitzenden, genauso wie in der SPD natürlich auch Friedrich Merz. Das ist unklar, in welche Konstellation das überführt. Aber es gab im Vorfeld jetzt Überlegungen, kann man Leute austauschen, die praktisch dann diesen Herbst noch vor sich haben. Also wenn überhaupt, dann danach, denn es kann ja nicht schlimmer kommen für die etablierten Parteien, so wie sich das im Moment so abzeichnet.
Das waren ja auch die Diskussionen, die wir damals Richtung Parteispitze geführt haben. Also wenn man jetzt bei der SPD die Parteispitze austauscht und Schwesig verliert das Ministerpräsidentinnenamt oder andere Ergebnisse flattern rein, dass dann neue Vorsitzende im Herbst genau an der Stelle stehen, an der jetzt Baas und Klingbeil im Frühjahr gestanden hätten.
Genau, und wir sehen ja am Wochenende auch, war ja nicht nur dass Lennart Kahr gut war, sondern auch die FDP hat sich versucht, irgendwie neu aufzustellen, aber nicht mit einem Jungspund, sondern eher aus meiner Sicht mit einem Zeitzeugen. Das,
Alter, mit
ja,
zwei Zeitzeugen.
eher zwei Zeitzeugen ist interessant. Manche stellen wirklich Zukunftsprofile auf mit jüngeren Menschen, die auch für Zukunft stehen. Und hier wurden Zeitzeugen herausgeholt. Das war interessant, wenngleich fairerweise alle sagen, für ein Jahr, eine Übergangsweise sollte das sein, nicht langfristig. Aber mit Parteitagen, die man nie unterschätzen sollte, komplette Überraschungsmomentum, dass sich doch Frau Strack-Zimmermann da auch bereit erklärt hat, eine Gegenposition zu beziehen. Und es ging sehr stark aus meiner Sicht der Gegenposition entsprechend um die Frage, wie nationalliberal sich diese Partei aufstellt, wie populistisch, wie umgehen mit der AfD. Ich glaube, das war die Hauptkontroverse, die dahinter stand.
In dem Zusammenhang interessant, Herr Korte, die Bewerbung von Frau Strack-Zimmermann, die Sie angesprochen haben. Es gibt die eine Leseart, die sagt, die Partei hatte eine Wahl und man kann den Kurs der Partei dort als Delegierter wählen. Und die andere Lesart ist, die Zerrissenheit der Partei ist durch das Wahlergebnis roundabout 60-40 nochmal zutage getreten und der neue Vorsitzende Kubicki, der bei der Neuordnung an der FDP eigentlich ein starkes Mandat bräuchte, ist jetzt geschwächt worden, weil 40% der Partei offensichtlich nicht hinter ihm stehen. Auf welcher Seite stehen Sie?
Auf der Wettbewerbsfähigkeit. Das macht so eine Partei auch authentisch, die immer für Wettbewerbsfähigkeit, manchmal für Marktradikalität kämpft, dann auch den Wettbewerb auf so einem Parteitag zu proben. Es wäre vielleicht interessanter gewesen für die Delegierten auch, wenn man im Vorfeld das doch so gewusst hätte. Das, glaube ich, wäre dann am Ende auch inklusiver gestaltbar gewesen, dass man ringt um Positionen, aber doch am Ende sich einig ist, dass einer halt dann eine Mehrheit hat. So wirkt es wie ein Zerwürfnis, was nicht gekittet ist. Das stimmt. Aber wir vergessen oft in der Auftrittsdynamik dieser Partei, dass sie zwischen 5 und 10% nur in Anführungszeichen braucht und nie Programm für alle machen will. Und natürlich ist unter dieser Staatsbesoffenheit, unter der wir alle leben und leiden und uns immer sehnen, dass alle irgendwie staatlich alles gelöst wird, das ist ja ein Demokratieparadox, was uns jeden Tag umwirbt und ergreift geradezu. Wir wollen, dass alles von der Politik geregelt wird. Gleichzeitig haben wir immer weniger Vertrauen in die Lösungskapazitäten der Politik. Das ist ja eine Paradoxie, aus dem man irgendwie rauskommen muss. Und die FDP hat nun die Aufgabe, einen Weg zu beschreiten, der nach diesem Tag nicht klarer geworden ist, aus meiner Sicht. Ne? Denn es ging auch doch im Kern darum, nationalliberaler oder nicht nationalliberaler Bürgerliberalismus, Rechtsliberalismus oder Wirtschaftsliberalismus, alte traditionellen Kontroversen gespiegelt an der Thematik, wie geht man zukünftig mit der AfD um?
Den Gedanken hatte ich auch, dass es ja durchaus.
Das ist aber schön, dass Sie auch mal Gedanken formulieren.
Ich eifere Ihnen einfach nach.
Gut.
Deswegen bleibt auch meistens bei einem Gedanken, Herr Kors.
Ja.
Dass man ja durchaus in der Situation der FDP um einen Kurs ringen kann, weil die Partei in der aktuellen Situation bei den Werten ja einen Kurs braucht und es ja auch in der Gesellschaft eine Offenheit eigentlich für liberale Themen gibt. Das hatten wir auch schon besprochen. Freiheit des Einzelnen, die ganzen anderen Themen. Und wir aber merken, dass die FDP es ja nicht programmatisch und von den Personen her übersetzt bekommt, so dass die Wähler sich dann auch dafür entscheiden, in diese Richtung zu gehen oder zu wählen. Diesen inhaltlichen Kampf oder diese Diskussion miteinander hätte man ja in den letzten Wochen schon aktiv führen können, auch im Vorwahlkampf, weil man sieht ja auch sehr prominent an der Stelle von Herrn Kubicki, dass er eine Kandidatur für den Parteivorsitz nicht nur auf dem Parteitag entsteht, sondern ja auch im Vorfeld schon mit Interviews, Positionierungen und Einblicken und so weiter beginnt. Und deswegen hätte ich auch den Gedanken gehabt, wenn Frau Strack-Zimmermann das vor ein paar Wochen angekündigt hätte und die beiden hätten jetzt in verschiedenen Formaten um diesen Kurs gerungen, hätte man ja als Delegierter eine sehr gut vorbereitete Entscheidung treffen können. Da aber Frau Strack-Zimmermann sehr spontan angeblich die Kandidatur verkündet hat, aber dann doch sehr gut vorbereitet war, weil sie hat ja keine Rede aus dem Stegreif gehalten, sondern sie hatte ja etwas vor sich liegen, wirkt es natürlich wenig vertrauensbildend innerhalb der Partei, wenn es dort ja auch ein Lager Strack-Zimmermann gibt, was offensichtlich bis zum Parteitag es geschafft hat, geheim zu halten, dass sie antreten wird. Das ist ja noch nicht mal gerüchteweise vorher rausgekommen. Den Schaden sehe ich eigentlich eher für die Partei.
Das stimmt, aber die Frage ist, wie lange wir uns da noch dran erinnern.
Gab ich habe auch das Gedächtnis, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
Ja, also schon erinnern, aber im Blick auf den Wählermarkt, der jetzt für die kommenden Wahlen für die FDP, kann man sagen, keine Rolle spielt, da werden sie nicht reüssieren, das glaube ich nicht, aber im kommenden Jahr natürlich die zentrale Frage sich stellt, wie das dann in Saarbrücken, in Kiel und in vor allen Dingen in Düsseldorf aussieht. Und bis dahin müsste klar sein, für 7-8% der Wählerinnen und Wähler, da ist eine Partei, die sich dafür einsetzt, dass weniger Staatlichkeit eine Rolle spielt, Eigenverantwortung, private Initiativen stärker im Zentrum stehen und nicht dieser Fürsorge-Gesichtspunkt, der mich an meiner Handlungsautonomie letztlich scheitern lässt. Alles ist irgendwie normiert, vorgegeben. Ich bin nur Vollziehender, keiner, der selbst noch gestalten kann. Das ist ja das Momentum, was viele auch im unternehmerischen Kontext zur FDP gebracht haben. Nur die Sichtbarkeit in der Regierung hat eben gezeigt, dass sie das ja auch gar nicht übersetzen wollte. Also sie war eine reine Opposition in der Regierung, was dann natürlich auch Wählerinnen nicht mehr begeistert hat.
Und was wir ja schon das eine oder andere Mal gemacht haben, ist das Bild des Wählermarktes, das Sie ja geprägt haben, und des Wochenmarktes als Vergleich herbeizuziehen. Das heißt, dass die FDP als Stand ja wieder Lust machen muss, um hinzugehen, weil sie offensichtlich nicht mehr zu den Ständen gehört, wo die Leute aus einer Routine jede Woche erneut hingehen, weil sie wissen, dass es dort schmeckt, sondern sie müssen mit irgendwas Aufmerksamkeit erregen, dass es die Leute wieder zu diesem Stand zieht und sie nicht einfach vorbeilaufen.
Genau. Also Neugierde, Kundenliebe versuchen aufzubauen durch Verlässlichkeit, Produkte, die verlässlich sind, vielleicht nicht nur am Rand stehen, sondern ein bisschen mehr investieren, um in der Mitte auch einen Stand hinzubekommen. Und dann kann das funktionieren. Aber im Moment sehe ich jetzt nicht die Neugierde bei dem jetzigen Vorsitzenden. Man meint ihn sehr gut zu kennen. Und da müsste noch mehr kommen.
Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man den Stand kennt, aber geht nicht hin.
Ja, oder macht einen Bogen drumherum. Ne? Ja. Das ist, weil man vielleicht, wenn man dort steht, von anderen gesehen wird und das auch nicht haben möchte. Das wäre ganz schlecht und ganz fatal.
Ja.
Wenn da jetzt ein anderer Akteur wäre, auf den man neugierig wäre, dann könnte man es mal ausprobieren.
Viele Themen, Herr Korte, in den vergangenen 2 Wochen. Dankeschön für die Einordnungen. Da ich weiß, dass ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer sich immer sehr intensiv dafür interessiert, was sie eigentlich in den nächsten Tagen so vorhaben, muss ich diese Frage im Auftrag unserer Community natürlich stellen, wo es sie in den kommenden Tagen hin verschlägt.
Ja, weil sie ja auch nur in Redaktionssitzungen sitzen. Ne?
Nee, wir sorgen uns einfach um Sie, Herr Korte.
Ach so, okay, weil Sie nicht rauskommen und damit
also die auch... Sorry, wo Sie in der Woche, als Sie...
Leserinnen und Lesern, ne?
Als Sie 6 Städte in 5 Tagen angefahren haben, ja. Das war schon so, dass wir uns alle Sorgen gemacht haben, ja. Wie Sie das hinbekommen.
Ja, habe ich gut hinbekommen. Diesmal sind nur 2. Einmal ist Sauerland geplant. Mit
Ihre
einer...
Zweite Ihre neue.
Ja, man muss so sauerländischen Tastsinn, der ist wichtig, um Teile der Bundesregierung gut zu verstehen. Ich bin einfach empathischer unterwegs als Sie, das ist klar. Und dann nochmal Mainz, das ist ja auch gar nicht so weit weg im Staatstheater, auch eine originelle Veranstaltung über neue und andere Demokratieorte. In dem wunderbaren Glaskasten zusammen mit dem neuen Kulturminister des Landes Rheinland-Pfalz.
Das klingt doch ganz spannend und erzählen Sie uns unbedingt nächste Woche, wie die Veranstaltung im Staatstheater gelaufen ist. Vielleicht ja auch für eine unserer oder die nächste Demokratietour, wenn wir sie mal wieder anbieten,
einen genau.
Anlaufpunkt, um dort auch dieses Gesprächsformat aufzugreifen. Vielen Dank, Herr Korte, auch für den Ausblick. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bedanke mich für die Auskünfte, bedanke mich draußen bei allen, die diesen Podcast verfolgt haben, für die Aufmerksamkeit. Wünsche auch Ihnen eine schöne Woche und wir hören und sehen uns wieder am kommenden Montag. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Rink,
ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.